So, ich denke, wir fangen an. Guten Morgen. Feedback ist eingeschaltet. C1C ist die der Session Key, wobei, zumindest wenn ich das hier so sehe, sind wir mittlerweile schon fast so familiär, dass es keine Hemmungen haben muss, seine Fragen einfach auch direkt zu stellen, was sicherlich auch geht. Das letzte Mal hatten wir weiter uns mit OCaml beschäftigt. Und wir hatten da gab's eine Version von Enumeration Types in OCaml. Das heißt, wir konnten einfach so wie in C und mittlerweile auch in Java konnten wir einen Datentyp definieren, der aus, sagen wir, 5 oder sagen wir mal 7 Werten bestand, und die konnten wir dann halt einfach aufzählen in einer Liste, und das definierte unseren Typ. Das waren die Konstruktoren, die wir da verwendet haben. Diese Konstruktoren waren dann halt einfach jeder Konstruktor ein Wert, also keine Argumente und nichts. Das ist nützlich, damit kann man also viele Effekte und schöne Effekte erreichen. Wir haben das eingesetzt fürs Kartenspielen. Dann haben wir aber festgestellt, dass man dieses Konzept noch ein bisschen weiter aufbrezeln kann, indem wir den Konstruktoren Argumente erlaubt haben. Und das ermöglichte dann unterschiedliche Datentypen, wie zum Beispiel Zahlen und Buchstaben, in einen Typ zusammenzufassen, wobei wir halt jedes Mal oben drüber noch ein Etikett gegeben haben, so, das ist jetzt eben der Untertyp oder der Teiltyp, der durch Zahlen dargestellt wird, und das ist der Teiltyp, der durch Buchstaben dargestellt wird. Und solche, wir hatten das am Beispiel gesehen von diesen von Hexadezimalzahlen, die wir zusammengesetzt haben aus Ziffern, die mit Zahlen dargestellt werden konnten, also 0 bis 9, und Ziffern, die größer sind, die A bis F sind und damit als Buchstaben repräsentiert wurden. Das war irgendwie ganz nett, aber ich meine, letztendlich fragt man sich, kann man damit nicht noch mehr machen? Und man kann damit noch mehr machen, weil es kann zum Beispiel, man kann mit diesem Konzept, indem man es einfach so, wie es ist, nur ein klein bisschen allgemeiner verwendet, kann man halt auch rekursive Datentypen definieren. Also hier ist ein Beispiel für so einen rekursiven Datentyp. Das ist der Datentyp Folge. Und was ist eine Folge? Naja, die ist entweder eine leere Folge, das heißt, man ist am Ende, oder man ist noch nicht am Ende, und dann gibt es eben ein erstes Element und die weitere Folge. Wir sehen also, der Unterschied zwischen diesem Datentyp und der Art und Weise, wie wir das vorher uns angeschaut hatten, ist, dass der Typ selber rekursiv auf der rechten Seite der Definitionsgleichung vorkommen kann. Okay, das ist der einzige Unterschied. Ja, und also die Nachricht, sozusagen die gute Botschaft, die ich Ihnen hier verkünden darf, ist, dass das eben möglich ist. Ja, dass Sie also, wenn Sie einen Typ definieren, mit Hilfe von so Konstruktoren, dann können Sie den Typ selbst wieder als Parameter auf der rechten Seite verwenden. Ja, und intuitiv ist das hier eben, hier ist ein Beispiel für so ein Ding. Hier steht vorne eben die 1, dann steht hier die 2 und dann kommt das Ende. Ja, und wir immer mit diese Elemente in der Folge werden mit Hilfe der Konstruktoren zusammengefügt. Okay? Ich darf, also die Leute, die jetzt gerade gekommen sind, ich darf Sie daran erinnern, wir fangen 5:30 an, weil wir am Anschluss weil es eine Anschlussvorlesung gibt, und schauen Sie doch, dass Sie eine U-Bahn früher kriegen. Ja? Okay. Aber danke, dass Sie gekommen sind. Das ist das Allerwichtigste. Okay? Gut, dann sehen wir also hier, und ich möchte daran, hier steht dann der Hinweis, das ist so ähnlich wie Listen, denn tatsächlich könnte man Listen eben auch genauso mit so einem rekursiven Datentyp verwenden. So, hier in diesem Fall steht in der Definition dieser Folge steht drin, dass es eine Folge von Ints ist. Jetzt, was machen wir? Bei Listen hatte ich Ihnen gesagt, das Tolle an Listen ist, dass ich da jeden möglichen Wert reingeben kann. Ja, dass die also generisch sind oder, wie die funktionalen Programmierer sagen, polymorph. Ja, also wie kann ich das jetzt bei Folge, so wie ich das definiert habe, ist es ein Typ und da ist natürlich die Werte liegen, die da drin sind, liegen fest. Wenn ich denselben Typ definieren möchte, so dass ich beliebige Elemente hineintun darf, dann muss ich, schreibe es Ihnen, wir werden später das nochmal aufgreifen, dann gebe ich Ihnen, steht das nochmal auf den Folien drauf. Ich sag's Ihnen aber jetzt schon, wie das funktioniert. Dann können Sie auch so einen Typ deklarieren und dann müssen Sie halt hier sagen, okay, das ist nicht eine Folge, sondern das ist eine Strich-A-Folge. Und dann können Sie ihn dann eben so definieren, mit Hilfe des am Ende, also das ist eine leere Folge und eine nicht leere Folge sieht so aus, da gibt es diesen Konstruktor dann und dann hier vorne steht eben nicht ein int, sondern so ein Strich a. Und dahinter kommt dann eine Strich a Folge. Ja, Sie sehen das, also da wo ich dieses Element habe, da kann ich diesen Parameter verwenden und dann den Typ, der da hinten kommt, das ist dann eben eine das eben auch anwenden. Okay? Gibt es eine Frage? Wenn ich mit solchen rekursiven Datentypen umgehen will, dann ist natürlich das Natürliche. Wir haben einfache Listenfunktionen schon gesehen, die Länge oder sowas von so einer Liste. Und Sie haben in den Übungen vermutlich auch ein bisschen sich mit Listen gearbeitet. Wenn ich einen rekursiven Datentyp habe, wie kann ich durch den Datentyp durchgehen? Wie kann ich auf die Elemente zugreifen? Wie komme ich dahin? Und da ist das die natürliche Entsprechung zu den rekursiven Datentypen sind rekursive Funktionen. Also zum Beispiel können Sie sich natürlich fragen, ich habe jetzt meine Folge hergestellt, das eine ist, alles einzupacken, aber irgendwie müssen wir es auch wieder auspacken können, die Daten. Wir müssen ja an die Daten wieder rankommen. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob hier irgendetwas sich tut. Tut sich nichts. Wir müssen ja irgendwie an die Daten wieder rankommen. Und dann ist hier jetzt ein Beispiel für so eine Funktion, die dann eben auf so die Elemente zugreift. Die können Sie selber die ist selbst definiert, also nicht eingebaut, sondern das ist so, wie Sie das machen können. Und die Hauptmethode, wie ich aus einem großen Kasten, den ich mir gebaut habe, aus der großen Datenstruktur auf die Elemente zugreifen kann, ist so ähnlich wie bei den Listen. Wir verwenden dieses Pattern Matching. Das Pattern Matching erlaubt uns einerseits so diese Fallunterscheidung über die verschiedenen Konstruktoren, das heißt über die verschiedenen Konstruktionsschritte, die man angewendet hat, um die Datenstruktur herzustellen. Da kann man eine Fallunterscheidung machen mit Hilfe des Matches und dann eben auf die Komponenten dann zugreifen. Und hier sehen wir das. Also, dieses Entes könnte man irgendwie definieren als eine Funktion, die nimmt ein Paar. Funktion, diese Function, ein Schlüsselwort, das es uns erlaubt, eben so eine einstellige Funktion zu definieren und dann auf dem einen Argument ein Pattern Matching zu machen. Und hier nehmen wir hier an, dass es ein Paar ist. Ja, also ein Aufruf von diesem Entes sieht dann so aus, das erste Argument ist Argument ist ein Paar und die erste Komponente dieses Paars ist eine Zahl, also zum Beispiel 0 und die zweite Komponente ist eine Folge. Ja? Also, und eine Folge könnte zum Beispiel die leere Folge sein. Und in einer leeren Folge, da ist halt irgendwie nichts zu holen, da ist nichts drin. Und deswegen würde man dann in diesem Fall, egal welches Element ich aus einer leeren Folge rausholen will, da muss irgendwie mitgeteilt werden, unserer Kundin, dass da nichts ist. Und jetzt mache ich das hier, also in dem Moment, wo ich in der Folge Zahlen habe, könnte ich, und vielleicht gibt es, irgend hat jemand die Konvention festgelegt, dass Folgen nur nicht negative Zahlen sind. Und dann könnte ich mit minus 1 deutlich machen, signalisieren, hallo, da ist leider nichts gewesen. Ist ein bisschen kritisch, wenn ich Zahlen habe, weil es steht nirgends da, dass da nur positive Zahlen in der Folge oder nicht negative Zahlen in der Folge drin sind. Wir werden gleich ganz in weniger als 5 Minuten werden wir sehen, wie man mit solchen Sachen umgehen kann. Ja? Aber hier jedenfalls, also für den Moment soll dieser minus 1 sagen, okay, da ist nichts drin. So, dann was ist das nullte Element einer nicht leeren Folge? Das ist ja die einzige, die ein Element enthalten kann. Das nullte Element soll vorne sein. Also wie bei einem Array habe ich jetzt hier beschlossen, ja, ist eine natürlich eine völlig fiktive Entscheidung, aber dass ich die Elemente in der Folge mit 0 ab durchnummeriere. Ja? Und dann ist das nullte Element in diesem Fall einfach das X. Ja? Und Sie sehen hier wieder dieser Unterstrich. Was war das Unterstrich? Das ist irgendwie unser Generalmuster. Das passt auf alles. Damit können wir abkürzen, dass es da irgendwie weitergeht in der Folge. Aber wie, das interessiert uns nicht. Ja, weil wir ja nur hier, es ist ja 0, wir wollen nur das erste Element, der Rest interessiert uns dann nicht. Okay? Und dann gibt es die nächste Alternative. Jetzt mache ich mal diese ganzen Farben wieder weg. Die nächste Alternative ist dann dieses hier. Jetzt ist hier ein N. Kann das N 0 sein? Warum nicht? Wie bitte? Genau, wir haben es schon vorher abgedeckt. Das ist das, was Sie sagen wollen. Und die Muster werden zumindest vielleicht nicht in der Implementierung, aber logisch zumindest in der Reihenfolge abgearbeitet, wie sie da stehen. Und ich komme zu diesem Ding nur hin, wenn die darüberliegenden Fälle alle nicht getroffen haben. Und das heißt, jetzt kann ich diese beiden Sachen hier vergleichen und die treffen auf dieselben Listen, ja, nämlich alle, die mit dann anfangen und vorne und hinten damit ein Argument haben, aber die eine verlangt in dem ersten Argument des Paars eine 0 und die andere dann irgendwas anderes. Ja? Das heißt, hier zu dieses N ist notwendigerweise verschieden von 0. Ja? Das ist ungleich 0 an der Stelle. Das heißt, in diesem Fall weiß ich, okay, jetzt ist ich muss weitersuchen. Ja? Das erste Element ist noch nicht das Richtige und deswegen rufe ich dann diese Funktion Entes nochmal auf, jetzt hier für den Rest. Und dazu suche ich natürlich, weil ich jetzt diese 1 kürzer, die Liste, da brauche ich jetzt nicht mehr, da brauche ich nur noch das n minus 1 der Element. Okay? Gut. Dann haben wir also jetzt, dann können wir uns erstmal kurz anschauen, wie sieht der Typ von dieser Funktion aus? Na, der nimmt ein Paar aus einem, nimmt ein, als Argument ein Paar aus einer Zahl und einer Folge und liefert eine Zahl. Folgen enthalten hier in diesem, hier sind, diese Funktion bezieht sich auf die nicht polymorphe Implementierung dieser Datenstruktur. Das heißt, in dieser Folge können nur Ints drin sein. Ja, das heißt, das Ergebnis ist notwendigerweise ein Int, was man auch daran sieht, dass hier eine minus 1 zurückgeliefert wird. Ja, deswegen können da nur Ints drin sein. Wenn ich das jetzt, diese Implementierung verwenden würde mit einer polymorphen Datenstruktur, dann könnten mit einer polymorphen Folge, dann könnten trotzdem nur, dann würde hier mitgeteilt werden, ja, da kann ich eine Folge reingeben, aber diese Folge darf nur Ints enthalten. Ja, weil das Element, was zurückgegeben wird, muss denselben Typ haben wie minus 1 und das ist Int. Okay? Das war der Typ und jetzt schauen wir uns an, was ein Aufruf eben zum Beispiel liefern würde. Wenn wir hier das vierte Element suchen in dieser Folge, was würde passieren? Dann würde man also erstmal, dann findet das Laufzeitsystem, okay, das ist ein Dann-Datentyp, also ein Dann-Wert und das heißt, ich muss da die 4 verschieden von 0 ist, tritt der mittlere Fall nicht ein und ich muss zum letzten Fall übergehen. Und das heißt, die 4 wende ich an auf diesen Datentyp und auf diesen Wert und dann Der nächste Aufruf wendet drei an, ruft Entes auf mit drei und diesem Wert. Okay, das ist leider auch noch nicht ein Paar, was aus 0, irgendetwas besteht. Und deshalb wird dann wird wieder rekursiv dieses Entes aufgerufen mit 2 und Ende. Und 2 und Ende, dann tritt jetzt nicht mehr der mittlere Fall in Kraft, sondern der erste. Und der sagt, okay, da ist das vierte Element gibt's nicht, deswegen wird minus 1 zurückgeliefert. Kann man das mitverfolgen? Und intuitiv gesehen, in dieser Folge ist tatsächlich, gibt's drei Elemente, gibt's zwei Elemente, und dann ist natürlich das vierte, kann man dann nicht selektieren. Okay? Und dann vielleicht noch ein zweites Beispiel, wo mal dieses Entes gut geht. Wenn wir hier ist jetzt eine Liste mit, eine Folge mit 1, 2, 3, 4 Elementen, und das zweite zu selektieren funktioniert, wobei wir ja mit 0 anfangen, also ist es natürlich, wird man zuerst einmal dieses Entes aufrufen von 2 und der ganzen Liste. Okay, das ist dann, tritt der mittlere Fall noch nicht in Kraft, also wird man dann mit 1 aufrufen den Rest. Okay, das ist dann auch noch, und das wird noch einmal einen rekursiven Aufruf erzeugen mit 0 und dieser Teilliste, und 0, dann 5 und so weiter liefert dann entsprechend den Wert 5, den man hier auch als Ergebnis dann zurückkriegt. Okay? Und also jetzt, wenn man jetzt nicht das operationelle Verhalten sich anschauen möchte, sondern einfach sozusagen konzeptuell, das zweite Element in so einer Folge ist, weil wir mit 0 anfangen, natürlich von diesen Dingern, die hier aufgelistet sind, genau das dritte. Und das wird dann hier auch, dessen Wert wird hier geliefert. Ja? Eine Frage? Keine Frage. Was ist jetzt schauen wir uns jetzt hier ein weiteres Beispiel für so eine Funktion an. Das geht, die eben war, hatten wir eine Folge gehabt und haben in dieser Folge Elemente ausgewählt. Man könnte natürlich jetzt auch eine Funktion schreiben, die eine Folge liefert einer bestimmten Länge. Und hier, das würde zum Beispiel diese Funktion runtertun. Was macht die? Naja, wenn ich die aufrufe mit 0, dann liefert die eine leere Folge. Wenn ich sie mit n aufrufe, dann liefert sie eine Folge, deren vorderstes Element n ist und dahinter dann eben absteigend die weiteren Elemente. Ja, also das heißt, das liefert dann eine Folge mit, in der n Elemente drin sind, und zwar die Elemente n, n minus 1 und so weiter, 1 und dann Ende. Okay, und hier sehen wir ein Beispiel, runter aufgerufen für 4, liefert dann diese Folge mit 4, 3, 2, 1 als Inhalt. Und der Typ von dieser Funktion runter, die nimmt eben ein Int und liefert eine Folge. Und natürlich sehen wir jetzt hier wieder ein Phänomen, dass wir, als ich dieses runter Ihnen versucht habe nahezubringen, haben wir natürlich eine implizite Voraussetzung. Und diese implizite Voraussetzung ist, dass das Argument eine nicht negative Zahl ist. Und wenn ich deshalb es mit einer negativen Zahl aufrufe, dann gibt es hier, terminiert das nach einer Weile ebenfalls und liefert uns Stack Overflow during Evaluation. Und jetzt frage ich Sie, warum findet hier ein Stack Overflow statt? Gut, das heißt, vielen Dank, Sie haben das genau richtig gesagt. Ich sage es nochmal, damit es hier so schön aufgenommen wird. Also hier wird die Ausführung fängt mit minus 1 an und dann wird diese minus 1 immer weiter runtergezählt, minus 2, minus 3 und so weiter. Und für jedes Mal wird ein neuer rekursiver Aufruf erzeugt. Und diese rekursiven Aufrufe stapeln sich auf dem Laufzeitkeller, das ist dieser Stack, und der wird deshalb irgendwann mal überlaufen. Jetzt, ich glaube, wir hatten darüber schon mal ein bisschen geredet. Die Integers hier sind beschränkt. Das sind halt mit gegenwärtig 63 Bit lang. Das heißt, dieses Runterzählen wird irgendwann mal natürlich nicht immer negativere Zahlen, sondern irgendwann mal bei min-int sein. Und dann dann kommt als nächstes max-int und dann gibt es eine positive Zahl und dann wird es nochmal runterzählen und irgendwann mal wird es tatsächlich bei 0 ankommen. Aber das ist natürlich nicht das von uns beabsichtigte Verhalten. Und abgesehen davon dauert diese Rekursion dann so lange, dass bis dahin der alle verfügbare Speicher vollständig vollgeschrieben ist. So viel Kellerplatz gibt es in keinem bekannten Rechner, den man hier laufen lassen könnte. Und deswegen gibt es diesen Stack Overflow. Okay? Aber wir sehen daran natürlich, dass man also auch mit in funktionalen Programmen irgendwie ein bisschen aufpassen muss. Man hat im Kopf irgendeine Vorstellung, wie eine Funktion verwendet wird. Aber wenn die Funktion falsch verwendet wird, dann kann es zu solchen unangenehmen Effekten kommen. Das hatten wir, ich meine, das ist Ihnen aus Ihrer täglichen Programmierpraxis sowieso bekannt. Das gibt es nicht nur in OCaml, das gibt es auch in Java. Und wir hatten es hier in dieser Vorlesung ja auch gesehen bei unserem tollen GGT-Programm, was ja auch fantastisch war. Aber wenn wir genau hingeschaut haben, wir hatten eigentlich die stillschweigende Annahme gemacht, dass die Eingaben nicht negativ sind. Und wenn sie negativ sind, dann können da schreckliche Sachen passieren. Ja? Okay? Gut. Also es gibt Funktionen, die sind nur teilweise definiert. Und die unter bestimmten Umständen liefern die kein vernünftiges Ergebnis. Wie können wir dem Benutzer signalisieren, jetzt gab es ein vernünftiges Ergebnis und jetzt gibt es kein vernünftiges Ergebnis? Das Auffinden eines Elementes in einer Folge war so ein Beispiel für so eine Aufgabe. Weil es kann ja einfach sein, dass dieses Element nicht da ist oder dass die Folge nicht lang genug ist, um das fünfte Element zu enthalten. Ja? Wie kann ich das machen? Und ein einfacher Trick ist, dass man sich einen speziellen Datentyp definiert und das ist dieser Optionsdatentyp. Und dieser Optionsdatentyp ist ein polymorpher Datentyp, den könnte man, ich sage man könnte, den definieren als so, da kann jeder mögliche Wert ist, da kann da drin sein und der hat zwei Konstruktoren, einmal sum und einmal none. Und da können Sie sich schon, also wenn man ein bisschen Englisch zusammen glaubt, kann man sich irgendwie schon ahnen, was das ist. Das eine ist, es ist etwas, es kommt etwas zurück und beim anderen kommt halt nichts zurück. Ja? Und dieser Datentyp ist sehr einfach zu definieren. Sie sehen, das habe ich nur so groß geschrieben, deswegen hat es zwei Zeilen, sonst ist es ja nicht mal eine einzelne Zeile. Vielleicht machen Sie noch Strichpunkte, wenn Sie wollen, dahinter. Und dann haben Sie diesen Typ, aber Sie brauchen den gar nicht zu definieren, weil der auch schon von OCaml zur Verfügung gestellt wird. Der ist so wichtig, dass man den einfach immer braucht. Ja? Und der würde also zum Beispiel sagen, mit Hilfe von diesem Datentyp können Sie neue Werte herstellen, nämlich den Wert none und sum 5 zum Beispiel. Also hier sehen Sie das. Hier haben Sie dieses, Entschuldigung, ich mache mal diese, vielleicht doch einfach nur eine etwas leichtere Farbe hier. Wenn Sie fragen, none ist ein Wert, was ist das für, welchen Typ hat der? Und dann stellen Sie wieder fest, okay, der hat einen polymorphen Typ, weil man weiß ja nicht, zu welchem Sum der dazugehört. Es gibt also zugehörige Sum-Werte, in denen halt irgendetwas drin ist. Aber hier in diesem Namen ist nichts drin. Deswegen ist es ein Strich A Option. Und dann können Sie, wenn Sie, und dann können Sie sagen, samt 10, das ist dann ein anderer Wert aus diesem Typ, und der ist dann, sagt, okay, jetzt ist eine 10. Und mit Hilfe von diesem Datentyp können Sie diese Funktion enters jetzt schöner machen. Sie können nämlich sagen, okay, wenn ich irgendwie ein Element aus einer leeren Liste holen will, dann kann ich der Benutzerin halt einfach nur mitteilen, da gibt's nichts, ja, deswegen none. Und ansonsten liefere ich, also wenn ich das eine nicht leere Folge habe und das nullte Element daraus extrahiere, dann gibt's das und deswegen ist es ein sum. Und Sie sehen hier, das ist eben wichtig nochmal, dass in beiden Fällen wird etwas vom gleichen Typ zurückgeliefert. Das ist ganz entscheidend. Ja, eine Funktion, wie auch immer Sie Ihre Funktion beenden, das Ergebnis muss immer den gleichen Typ haben. Und hier ist es, deswegen kann ich nicht beim einen minus 1 zurückliefern und beim anderen eine leere Liste. Ja, das geht nicht. Aber hier mit diesem None und dem Sum, das geht. Okay? Und dann der dritte Fall, wenn dieses n verschieden von 0 ist, aufgerufen zusammen mit einer nicht leeren Liste, gibt einfach einen rekursiven Aufruf. Ja? Wobei, das ist interessant, hier für jede Zahl, für jedes Argument, das ich hier übergebe, die vernünftig ist, kriege ich ein richtiges Ergebnis. Natürlich, wenn ich hier dieses Enters aufrufe mit was passiert, wenn ich Enters aufrufe mit minus 1 und irgendeiner Liste? Wird das terminieren, wird das nicht terminieren? Kriege ich auch einen Stack Overflow? Es terminiert. Warum? Was kommt dann da raus? None. Danke. Da kommt None raus. Warum? Das minus 1 in dem ersten Argument wird zwar immer runtergezählt, solange die Leere nicht leer ist, wird dieses minus 1 immer weiter runtergezählt und kriegt natürlich, ich finde da niemals das minus 5., minus 6. Element kann ich nicht in der Liste finden. Aber irgendwann mal ist die Liste erschöpft und dann bin ich minus 20, Ende. Und bei Ende wird dann halt einfach None zurückgeliefert. Ja? Also das minus 20. Element findet dieses Endes nicht und deswegen liefert es None zurück. Aber diese Funktion terminiert immer. Okay? Das war also noch ein bisschen mit diesen rekursiven Datentypen. Jetzt wollen wir uns noch mal ein bisschen näher verschiedene Spielarten von Funktionen ansehen. Wir haben einiges, die meisten von diesen Sachen haben wir schon gesehen, aber wir schauen es uns sozusagen noch einmal, gewissermaßen wie zur Wiederholung, noch einmal an, um diese Phänomene einfach, weil die sehr wichtig sind und die alle naselang vorkommen, lohnt es sich, die nochmal speziell den Finger auf die Wunde zu legen. Okay, also das erste Ding ist, wir hatten das schon einmal gehabt, wir hatten irgendwann mal die Fakultätsfunktion mit Hilfe von, da gab es einfach die normale Implementierung mit Hilfe einer rekursiven Funktion und dann hatten wir eine zweite Implementierung, das war die mit diesem Iter. Und ich hatte Ihnen gesagt, das mit dem Iter ist viel schneller. Das wäre sozusagen die Methode der Wahl, um Stackspace effizient zu programmieren. Und das wollen wir uns jetzt nochmal anschauen, wie das tatsächlich funktioniert. Und dazu ist ein Begriff wichtig, das ist der Begriff eines letzten Aufrufs in einem Rumpf einer Funktion. Also hier haben wir so einen Rumpf einer Funktion. Ja? Und was ist jetzt hier ein letzter Aufruf? Ein letzter Aufruf ist ein Aufruf einer anderen Funktion oder meinetwegen auch von dem G. Aber das muss nicht G selbst sein, es könnte auch eine andere Funktion sein, dessen Wert, der Aufruf liefert ja einen Wert zurück, bereits den Wert des gesamten grünen Ausdrucks zurückliefert. Ja, gibt's sowas? Und die Antwort ist ja, sowas gibt es. Denn schauen Sie sich diesen speziellen Teilausdruck an. Ja, da gibt's vorher ein Let. Ja, das ist also nicht syntaktisch das allerletzte, ist irgendwo geschachtelt in dem Ausdruck drin. Aber vorher gibt's dieses Let. Das wird erstmal ausgewertet, das liefert einen Wert für das Z. Dann wird dieses Z benutzt in diesem hinter diesem in diesem if y größer als 5 und so weiter. Ja, aber dann, sobald ich in diesem inneren Ausdruck bin, können Sie sich vorstellen, ist das Let gewissermaßen, da nehme ich diesen, den Wert nehme ich, um diesen, was hinter dem in steht, auszurechnen, aber ich brauche es ansonsten nicht mehr. Okay, jetzt schauen wir uns an, was hinter diesem in passiert. Hinter diesem in ist ein if-then-else. Da wird eine Bedingung ausgewertet. Ja, und wenn ich die Bedingung ausgewertet habe, mache ich entweder mit dem Len-Teil weiter oder mit dem Else-Teil weiter. Aber die Bedingung brauche ich weiter nicht. Okay, jetzt ist die Bedingung, nehmen wir an, die Bedingung wäre, hätte true geliefert. Dann wäre ich jetzt in dem Then-Teil. Ja, und dann findet da ein Funktionsaufruf statt. Und der Wert des Funktionsaufrufs ist der Wert des Then-Teils und ist dann der Wert des umschließenden If-Then-Else und ist damit der Wert von dem ganzen Let. Und damit ist es der Wert des ganzen Funktionsaufrufs. Also dieser rot eingekastelte Aufruf liefert uns bereits den Funktionswert zurück von dem G für das Y. Unter der Voraussetzung natürlich, dass das Y größer als 5 ist. Okay? Kann man das sehen? Jetzt schauen wir uns sozusagen, das mache ich in schwarz, vielleicht damit man das unterscheiden kann. Jetzt schauen wir uns diesen hier an. Ich behaupte, dass das kein letzter Aufruf ist in diesem Sinne. Warum? Also natürlich, wenn ich an der Stelle bin, das Z, das Z brauche ich noch, aber der Witz ist, nachdem ich diesen Funktionswert von dem F von Y ausgewertet habe, dann bin ich noch nicht fertig, sondern um den Rückgabewert für das G zu berechnen, muss ich zusätzlich noch hier das Z dazuzählen. Ja? Ich muss also nochmal schauen, was ist in dem, wenn Sie so wollen, für den Funktionsaufruf von G, wird ja gewissermaßen auf dem Laufzeitkeller so ein Kellerrahmen angelegt, in dem stehen alle Daten drinnen, die man braucht, um den Funktionsaufruf zu berechnen. Das ist so in OCaml, das ist so auch in C. Das ist immer so, wenn ich da einen rekursiven Funktionsaufruf habe, und das ist auch in Java so, dann habe ich irgendwie für jeden solchen Aufruf so einen kleinen Abschnitt auf meinem Laufzeitkeller, auf dem alle diese lokalen Daten drinstehen. Und da steht insbesondere das Z drin. Und da steht auch das Y drin. Ja? Und da stehen auch diese Zwischenrechnungen drin. Und dann muss ich eben, diesen Kellerrahmen brauche ich noch, um den Rückgabewert von dem G zu berechnen, weil ich muss dieses Z nochmal holen, um das zu dem F von Y dazu zu zählen. Ich kann ihn also, den brauche ich also noch. Das heißt, dieses F von Y ist nicht ein letzter Aufruf. Während bei diesem roten, um darauf noch einmal zurückzukehren, bei diesem roten ist das schöner, weil sobald ich diesen Funktionsaufruf zu Ende berechnet habe, dann bin ich einfach fertig. Ich brauche den Kellerrahmen. Ich brauche alle Daten, die ich sonst noch für dieses G habe, nicht mehr. Ja, ich habe ja schon das Ergebnis für das G. Ja, aber das heißt auch, das kann man sozusagen jetzt, wenn man das sich noch ein bisschen einmal im Kopf einmal rumdreht, könnte man sich auch sagen, okay, ich brauche eigentlich alle Daten in diesem Abschnitt für das G nur, um diesen Funktionsaufruf zu bauen. Und dann vergesse ich den Aufruf für das G. Das heißt, ich könnte diesen Kellerrahmen bereits freigeben, den brauche ich nicht mehr. Ich brauche nur noch sozusagen den Aufruf für das, ich muss nur noch den Aufruf für das F abarbeiten. Ich könnte mir also sozusagen vorstellen, der Übergang von dem G zu dem F ist sowas nicht wie ein Funktionsaufruf, sondern wie sozusagen wie so ein Sprung, ein und ich benutze den Platz, den ich für das G verwendet habe, wieder. Ich recycle den. Das heißt, ich kann das eben tun, indem ich, deswegen sind diese können diese Aufrufe, diese letzten Aufrufe in einem Rumpf effizienter behandelt werden als beliebige Aufrufe. Ja, und das ist der Witz, ist jetzt, dass der Compiler, jeder vernünftige OCaml-Compiler wird diese Optimierung durchführen. Die ist so einfach, die kann jeder Compiler durchführen. Das heißt, Sie als Programmiererinnen und Programmierer können sich darauf verlassen, dass der Compiler das macht. Wenn Sie also vor allen Dingen dafür sorgen, dass alle Ihre rekursiven Aufrufe letzte Aufrufe sind, dann wird der Compiler Ihr Programm so umbauen, also in der Implementierung, dass es so effizient ist, wie als ob Sie überhaupt nicht mit rekursiven Funktionen gearbeitet hätten, sondern nur mit Schleifen. Ja? Und wenn ein ganz beliebter, also noch einmal, die Optimierung ist eine Optimierung letzter Aufrufe. Und wenn ich eine rekursive Funktion habe, deren rekursive Aufrufe oder deren Aufrufe alle, die überhaupt nur irgendwie wieder auftaucht in letzten Aufrufen, die nennt man dann endrekursiv. Ja, also jetzt schauen wir uns hier nochmal eine dritte Implementierung von dieser Fakultätsfunktion an. Das ist diese hier. Gut, hier. Was macht die? Die arbeitet im ersten Argument, das erste, die arbeitet wieder auf Paaren. In diesem Falle ist die erste Komponente von dem Paar das wirkliche Argument und die zweite Komponente von dem Paar ist so etwas wie, da akkumulieren wir das Ergebnis. Und schauen wir uns also nicht den Abbruch an, sondern den sozusagen für den Fall, dass die Zahl, das Argument, für das wir die Fakultät ausrechnen wollen, größer als 1 ist, in dem Fall, das wäre dieser Fall, der zweite Fall, in dem Fall rufen wir direkt diese Funktion Fakultät 1 nochmal auf mit einem modifizierten Paar, nämlich in der ersten Komponente steht dann n-1 und dafür multiplizieren wir das alte Argument auf die zweite Komponente drauf. Also mit einem neuen Akkumulator. Ja? Und wenn wir deshalb diese Fakultät 1 jetzt aufrufen, wann breche ich jetzt ab? Naja, ich breche ab in diesem Fall, wenn die erste Komponente des Paars auf 1 heruntergefallen ist, dann liefere ich einfach den Akkumulatorwert zurück. Ja? Das heißt, wenn ich sozusagen, ich schreibe hier vielleicht mal irgendwie so ein Ding hin, ich starte mit F, sagen wir mal, von 3 und 1, dann würde das dazu führen, dass ich in den, dann würde ein, Entschuldigung, das mache ich nochmal hier, das da. Also, diese Fakultät 1 Funktion angewendet auf 3 und 1 würde dann auf dazu führen, dass es einen rekursiven Aufruf gibt mit 2 und 2 mal 1 ist 2. Ich hoffe, das habe ich richtig gerechnet. Und dann gibt es nochmal einen, weil die erste Komponente immer noch nicht 1 ist, habe ich mich verrechnet. Hat das jemand bemerkt? Das 2 war natürlich falsch. Die Übungen waren nicht schneller als ich. Hat jemand bemerkt? Dann kriegen Sie jetzt jedenfalls nochmal eine zweite Erklärung ist ja vielleicht auch nicht schlecht, dann sitzt die Sache vielleicht noch besser. Können Sie dann vergleichen, ob der Tutor es auch richtig erklärt hat. Und dann können Sie dann nachher zu ihm hingehen und sagen, ah, das war aber nicht so richtig. Okay, was habe ich hier falsch gerechnet? Danke. Ich muss ja den alten Wert mit der 1 multiplizieren und das ist dann eben 3 mal 1 und das ist dann 3. Okay, und dann gibt es nochmal einen neuen Aufruf. Und dann wird der alte Wert von der ersten die alte erste Komponente mit der zweiten Komponente multipliziert. Ich kriege einen Aufruf von 3 und dann hier 6. Und dann kommt der grüne Fall zum Tragen und dieser Aufruf liefert dann den Wert des Akkumulators zurück. Ja? Okay. Und das war, und Sie sehen hier, also vielleicht noch einmal ganz syntaktisch, können Sie hier, bemerken Sie, wenn ich in diesen Fall reinkomme, dann liefert der rekursive Aufruf den Wert zurück des gesamten Funktionsrumpfs. Ja? Und damit ist das ein letzter Aufruf, der würde von OCaml optimiert werden, in der Weise, dass es sich dass eigentlich immer nur dieses Paar der beiden das Paar, das als Argument übergeben wird, das ist das Einzige, was verwaltet wird auf dem Keller und das wird eben immer durch das neue Paar ersetzt und zum Schluss das Ergebnis zurückgeliefert. Okay, vielleicht hier noch eine andere Funktion hier, diese Loop-Funktion, die sieht noch ein bisschen ähnlicher aus. Noch ein bisschen ähnlicher aus wie eine Schleife. Da, wenn ich Loop x habe, dieser Aufruf, was macht der? Wenn x kleiner als 2 ist, dann wird einfach x zurückgeliefert. Und andernfalls, wenn x gerade ist, dann wird x durch 2 geteilt und Loop erneut aufgerufen. Und andernfalls, wenn es ungerade ist, wird Loop aufgerufen für 2 mal mit einem neuen Argument, wobei x mit 3 multipliziert wird und 1 dazugezählt wird. Und das ist eine von diesen berühmten Funktionen, die so super einfach sind, aber gleichzeitig auch wieder uns ins Grübeln bringen, weil wir fragen uns, terminiert die Funktion oder nicht? Und man hat, ich kann Ihnen sagen, es ist bis heute offen, ob diese Funktion terminiert oder nicht. Man hat irgendwie mit Rechnern für relativ große Eingaben diese Funktion untersucht und hat bisher noch kein Beispiel gefunden, wo es nicht irgendwann mal terminiert hätte. Aber ein Beweis dafür steht nach wie vor aus. Ja, warum ist das irgendwie so? Also wenn Sie irgendeine Zweierpotenz haben, dann wird es natürlich sofort terminieren. Und wenn Sie eine ungerade Zahl haben und die mit 3 multiplizieren und dann ist sie immer noch ungerade und wenn Sie 1 dazugeben, dann wird sie gerade. Das heißt, sobald Sie einmal eine ungerade Zahl haben, haben Sie im nächsten Schritt eine gerade, aber durch die Division durch 2 wird natürlich die Multiplikation mit 3 nicht hundertprozentig kompensiert. Also insofern ist nicht klar, ob nicht vielleicht doch durch eine unglückliche Konstellation, der eine Zahl, mit der wir starten, dann dazu führen, dass immer größere Zahlen kommen, und die ganze Sache nicht terminiert. Also das ist eines von diesen Beispielen. Ich glaube, es gibt irgendjemanden, der sich sein ganzes Leben damit beschäftigt, die Terminierung für diese Funktion nachzuweisen, und er bringt immer wieder neue Beweise und die wissenschaftliche Gemeinde hat dann den Ärger nachzuweisen, dass der Beweis wieder falsch gewesen ist. Das ist so ähnlich wie mit diesem NP gleich P gleich NP. Da gibt es auch einige Spezialisten, die in regelmäßigen Abständen falsche Beweise liefern. Und ja. Okay, also zusammengefasst noch einmal, wenn Sie solche endrekursiven Funktionen haben, dann ist das dann ist das eine, dann ist das gut, dann kann, wird ihr, ist ihr Programm deutlich schneller. Und zwar deutlich schneller, vor allen Dingen deshalb, weil weniger Platz verbraucht wird. Und Platz ist auch bei, ist bei anderen Programmen, Programmiersprachen ein Problem, aber Platz ist natürlich auch bei funktionalen Sprachen ein Problem. Und insbesondere, weil, worüber wir auch das letzte Mal kurz, was wir das letzte Mal kurz erwähnt hatten, weil natürlich der Stack Space auch noch begrenzter ist als der Gesamtplatz, den man irgendwie hat. Und deswegen muss man ein bisschen, da muss man sparsam mit umgehen. Und Okay. Und jetzt wollen wir noch einmal sehen, dass man, dass es für bestimmte Probleme gibt es oft mehrere, natürlich, das ist jetzt auch irgendwie keine super große Neuigkeit für Sie, dass es für verschiedene Probleme mehrere Lösungen, mehrere Möglichkeiten gibt, wie man sie lösen kann. Und manchmal gibt es davon zwei Möglichkeiten, eine mit einer endrekursiven Funktion und eine eben direkt. Und so ein Beispiel, wo man so zwei verschiedene Implementierungen hat, ist dieses, das Umdrehen einer Liste. Das Umdrehen einer Liste, wenn Sie sie naiv sozusagen direkt herunter implementieren, wie würden Sie das machen? Naja, Sie würden eine Fallunterscheidung machen, wie immer. Also das Umdrehen einer leeren Liste, das liefert einfach die leere Liste. Und bei einer nicht leeren Liste, dann fangen Sie an, jetzt mal nachzudenken. Ja, wie drehe ich eine nicht leere Liste um? Da stellen Sie sich vor, naja, ich drehe zuerst einmal das Ende der Liste um, den hinteren Teil, und dann muss ich jetzt sozusagen schauen, wie ich aus diesem umgedrehten hinteren Teil die umgedrehte Gesamtliste herkriege. Und dann fehlt ja, in der, wenn ich den hinteren Teil einer Liste umdrehe, dann fehlt ja gewissermaßen nur noch das erste Element. Und ich muss mich fragen, wo muss das im Ergebnis stehen? Und dann stellt sich raus, es muss natürlich ganz hinten stehen. Das erste Element muss ganz ans Ende wandern. Und dann komme ich zu dieser Implementierung der Reverse-Funktion. Okay? Und ich habe hier eingesetzt als, als gewissermaßen Hilfsfunktion das Append, was wir schon vorher mal implementiert hatten, dass zwei Listen zusammenhängt. Ich muss hier also das hier, diese Liste mit dieser Liste zusammenhängen. Frage, warum steht hier das X in Klammern? Kann ich diese eckigen Klammern um das X weglassen? Das ist vielleicht eine doofe Frage, aber vielleicht kann trotzdem jemand mir eine Antwort geben. Wie bitte? Genau, sonst ist es keine Liste. Das Append verlangt ja zwei Listen. Und das X alleine ist keine Liste. Das X ist das erste Element einer Liste. Ja? Deswegen, wenn Sie das hinten anhängen wollen, das Append braucht zwei Listen. Deswegen müssen Sie eine Liste draus machen. Man könnte, da haben Sie natürlich recht, wenn Sie eine Liste in einer Liste übergeben, dann wäre es aber trotzdem nicht richtig, weil dann wäre nämlich das Ref von X's, vom Rest, wäre dann eine Liste von Listen und das X alleine wäre immer nur eine Liste und nicht eine Liste von Listen. Ja, also die Typen würden trotzdem nicht passen. Also Sie müssen einfach immer da eckige Klammern drumherum, damit die Typen zusammenpassen. Hier, in diesem Fall. Das liegt am Typ von Append. Okay, aber es war eine gute Frage. Danke für Sie, dass Sie das gefragt haben, weil es natürlich eine, das kann man sich schon fragen. Okay, und jetzt, also wenn Sie das jetzt, diese Implementierung ist sinnvoll und völlig überzeugend, und dann schauen wir uns halt an, was dabei rauskommt, wenn wir die ausführen. Und dann rufen wir ref zum Beispiel von so einer n-elementigen Liste auf. Und was passiert dann? Naja, dann sagt diese Implementierung, okay, ich muss erstmal das ref vom Ende bilden und dann das ref, das reverse vom Ende liefert diese Liste hier. Ja, das sind nämlich dann die hinteren von 1 bis n minus 1, das ist der Rest der Liste, und der wird umgedreht. Das liefert dieses hier, und das muss ich dann, an diese Liste muss ich dann das 0 hinein dranhängen. Ja, und dann, das Reverse von 1 bis n minus 1 auszurechnen, muss ich wieder rekursiv die Liste von n minus 1 bis 2 vor die 1 hängen. Ja? Ich habe also Append-Aufrufe, mache ich mal hier die zweiten Argumente hin, hier mit 0 und dann n minus 1 bis, Entschuldigung, das habe ich hier etwas, das ist zu früh zugemacht, n minus 1 bis 2, da muss ich dann die 1 dahinter hängen und so weiter. Und was ist das Problem dabei? Da habe ich also Append-Aufrufe dafür. Und das Append, wenn wir uns erinnern, macht da so eine Rekursion über die Länge, über die Elemente, oder ja, über die Länge, wenn Sie so wollen, des ersten Arguments. Ja, das ist also blöd. Der letzte Up-Aufruf da, der kostet, oder der äußerste Up-Aufruf, den wir da haben, der kostet n minus 1. Sieht das jeder? Weil wir sozusagen, wenn ich eine leere Liste mit irgendetwas zusammenhänge, dann ist es das. Eine nicht leere, dann muss ich erst den Rest dranhängen und so weiter. Ja? Also das Up schaut sich das ganze erste Argument an. Das heißt, der erste Aufruf, dieser Aufruf von n minus 1 bis 1 im ersten Argument für Up sorgt dafür, dass da Kosten n minus 1 entstehen, mindestens. Ja, und dann oben drüber der Append-Aufruf, der kostet dann n minus 2 und so weiter. Das heißt, letztendlich haben wir hier Kosten, die entstehen, wenn ich das jetzt mir die Zahlen anschaue, die da vorkommen können, das ist dann eben 1 bis n minus 1, die Summe davon. Und das ist eines von diesen bekannten Übungen, wenn ich alle Zahlen aufaddiere, dann kommt was Quadratisches raus. Ja, das heißt, der Aufwand, den wir hier haben mit dieser Reverse-Funktion, ist quadratisch. Und das ist natürlich wenn Sie so wollen, der Super-GAU. Ja, weil es ist ja nur eine blöde Liste, die wollen wir nur umdrehen. Das darf nicht quadratisch viel Zeit kosten. Ja? Wenn das unsere Programmiersprache von uns verlangt, dann würden wir diese Programmiersprache verbrennen wollen. Ja? Das können wir nicht gebrauchen. Also müssen wir, aber vielleicht haben wir es auch nur dappig angestellt. Vielleicht kann man das ja auf eine intelligentere Weise machen. Und das kann man auf eine intelligentere Weise machen, nämlich mit einer endrekursiven Funktion. Nämlich mit Hilfe von mit dieser zweiten Implementierung hier, die eine Hilfsfunktion verwendet. Und das ist diese Hilfsfunktion R. Und die hat hier einen, stelle ich mir vor, ich nehme hier einen Akkumulator, das ist hier das erste Argument, und dieses L, die Liste, die ich umdrehen will, das ist das zweite Argument. Und die Idee ist, ich habe sozusagen jetzt nicht nur einen Stapel, den ich umdrehen möchte, sondern zwei Stapel, die ich verwalte. Und dann nehme ich sozusagen, das zweite möchte ich umdrehen, dann nehme ich einfach die Elemente von dem zweiten Stapel runter und lege sie auf den ersten Stapel immer drauf. Und dadurch wird der erste Stapel immer höher und der zweite Stapel immer niedriger. Und auf dem ersten Stapel ist dann genau am Ende das letzte Element vom zweiten Stapel. Also ich habe den zweiten Stapel einfach umgedreht auf diese Weise. Kann man sich das vorstellen mit diesen zwei Stapeln. Durch dieses Umsortieren hat man einfach den Stapel umgedreht. Und sozusagen, wenn der zweite Stapel, das L, leer ist, dann habe ich alles auf dem ersten Stapel und dann liefere ich den zurück. Ja, also hier steht das. Wenn dieser zweite Stapel, das L, leer ist, dann liefere ich den ersten Stapel zurück. Und andernfalls, wenn der zweite Stapel nicht leer ist, dann nehme ich das erste Element und lege es auf den ersten Stapel drauf. Und das mache ich so lange, bis der zweite Stapel, dann lege ich das drauf. Und dann aufrufen wird das Ganze, das ist die Hilfsfunktion, und die rufe ich dann, wenn ich das Reverse haben möchte, rufe ich die Hilfsfunktion auf mit einem leeren ersten Stapel, da ist noch nichts drauf, und einem vollen zweiten Stapel. Und dann wird das umgeschichtet und dann liefere ich den umgeschichteten ersten Stapel zurück. Okay? Kann man das Prinzip verstehen? Und vielleicht, es gibt hier noch zwei Besonderheiten, noch irgendwelche Besonderheiten, die man sich hier anschauen kann. Das äußere Reverse ist eine nicht rekursive Funktion. Ja, weil das Ref ruft sich selbst eben nicht auf. Ja, die ist nicht rekursiv. Die wird implementiert, aber mit Hilfe einer rekursiven Funktion. Und das ist diese Funktion hier. Das ist eine lokale Definition, eine lokale Funktion. Wir hatten das letzte Mal ja schon irgendwie ausführlich gesagt, man kann in Funktionen oder man kann überall im Programm in einem Ausdruck einen lokal Namendeckler einführen. Und das ist hier dieses R, was wir hier lokal einführen. Und das benutzen wir zur Implementierung. Das ist sozusagen die Hauptarbeit. Und dann wird die grüne äußere Funktion wird dann mit Hilfe eines Aufrufs dieser lokalen Funktion realisiert. Okay? Und jetzt, warum ist das besser? Na, jetzt gibt's gar keine Pend mehr. Ja? Und es wird immer nur einmal umgestapelt. Und das heißt, die Rekursion der Hilfsfunktion R läuft genau so lange, wie das List lang ist. Und dann ist der Stapel umgesetzt, und dann wird der Stapel zurückgeliefert. Und dann ist es fertig. Das heißt, es hat lineare Laufzeit. Und das ist deutlich besser. Also die Frage, ich sage es nochmal, damit die Nachwelt das auch mitkriegt. Die Frage ist, ob wir wirklich sicher sein können, dass es eine lineare Laufzeit ist. Das hängt natürlich, da haben Sie völlig recht, das hängt davon ab, also die Frage ist völlig berechtigt. Wir wissen natürlich nur bedingt, was alles in dem Compiler los ist. Aber so wie der Compiler implementiert ist, ist es tatsächlich lineare Laufzeit. Weil auch da wird ja dieser Akkumulatorwert wird ja dann zurückgegeben. Wir können uns fragen, wie wird er denn zurückgegeben? Er könnte zum Beispiel kopiert werden. Dann würde sozusagen alleine die Rückgabe so teuer sein, wie die Liste lang ist. Aber in den tatsächlichen Implementierungen wird niemals kopiert. Es wird immer nur eine Referenz zurückgegeben. Das heißt, auch die Übergabe einer langen Liste heißt nicht, dass die ganze Liste an die Funktion kopiert wird. Sondern wird gewissermaßen, die Liste existiert einmal und es wird eine Referenz dazu an das kleine R übergeben. Und dann auch eine Referenz auf das akkumulierte Ding zurückgeliefert. Also da wird immer nur mit Referenzen hin und her hantiert und deshalb entsteht da tatsächlich nur linearer Aufwand. Aber es ist eine berechtigte Frage. Man muss nämlich wirklich sich fragen, wird da mit Termen gearbeitet oder wird da mit Referenzen auf sowas wie Objekten im Heap gearbeitet? Und letztere ist der Fall. Okay? Gut, und dadurch entsteht dann lineare Laufzeit. Ein anderes Phänomen, was wir hier schon mal diskutiert hatten, das steht jetzt hier sozusagen nochmal auf die Folie, damit wir es dann auch irgendwie wirklich beherzigen können, war diese Beobachtung, dass Funktionen immer einstellig sind. Es gibt gewissermaßen nur einstellige Funktionen. Und es gibt allerdings Funktionen, die nehmen ein Paar als Argument. Und es gibt andere Funktionen, die sehen so aus, als ob sie zwei Argumente nehmen. Hier dieses G. Aber in Wirklichkeit hatten wir gesagt, dieses G nimmt auch nur ein Argument, nämlich das A, und liefert dann zurück eine Funktion. Eine Funktion, die dann als weiteres Argument das B konsumiert. Und wenn das B auch zur Verfügung gestellt ist, dann wird dann eine Berechnung ausgeführt, nämlich diese Berechnung und a plus b plus 1 zurückgeliefert. Während diese Funktion f, die ich oben drüber geschrieben habe, die nimmt gewissermaßen das a und b zusammen, eben in Form eines Paares, und führt dann die Addition durch und inkrementiert noch um 1. Ja? Also dieses f und das g, die sind natürlich schon sehr verwandt miteinander. Die haben hier diese beiden Typen. Das eine ist eben int, Stern int, Pfeil int. Int Stern Int, das ist das Paar. Und das andere Int Pfeil Int Pfeil Int. Ja. Und man kann diese Funktionen F und G, welche von denen jetzt in ihrer Anwendung die richtige ist, ist zum Teil eine Geschmackssache, zum Teil eben auch die Frage, ob immer beide Argumente schon zur Verfügung stehen oder ob die vielleicht das so ist, dass das erste Argument da ist und dann das A ist eben da und B kommt viel, viel später. Und ich möchte G schon mal auf das A anwenden und dann als solches herumschieben und später dann das auf das B auch noch anwenden. Ja, wenn A und B immer gleichzeitig rankommen, dann kann ich die erste nehmen. Andernfalls ist die zweite möglicherweise eleganter. Und man kann, interessanterweise, kann man dann diese beiden Funktionen auch, also hier sehen Sie noch einmal, wie diese beiden Verwendungsweisen sind. Das F braucht immer ein Paar und dann kann das ausgerechnet werden, während das G kann ich auch auf das erste Element anwenden und später dann auf das nächste Element. Auf das nächste Argument und dann insgesamt dann aber an der Summe inkrementiert um 1 ändert sich dabei natürlich nichts. Und das Herumspielen mit Funktionen in der einen Form beziehungsweise in der anderen Form, das geht auf diesen Herrn, damit hat dieser Herr Haskell B. Curry zu tun. Das war ein Logiker vom letzten Jahrhundert. Hat bis in die 80er Jahre gelebt, der dann in verschiedener Weise in die Welt der der hat sich mit diesen solchen Arten von Fragen beschäftigt, mit kombinatorischer Logik, und dessen Name gab deshalb in verschiedener Form Anlass zu Namen von Programmiersprachen. Also es gibt deshalb, wie Sie wissen, eine Programmiersprache, die heißt Haskell, eine funktionale Programmiersprache. Und diese Haskell-Leute fragten sich, ja, als sie damals diese neue funktionale Programmiersprache gebaut haben, wie sollten wir die, sie wollten einen guten Namen finden. Sie haben sich auch überlegt, ob sie Curry nehmen sollten, aber dann fanden sie, das ist vielleicht mehr so an Currywurst oder sonst irgendwas. Und dann haben sie davon Abstand genommen, aber andere Leute waren da in dieser Hinsicht rücksichtsloser. Es gibt also eine andere Programmiersprache, die heißt dann auch Curry. Und es gibt sogar eine Programmiersprache, die heißt B. Aber das ist dann, ich glaube, das war der Vorläufer von C. Und das hat aber nichts mit dem Herrn Haskell B. Curry zu tun. Okay. Wer von Ihnen ist ein begeisterter Haskell-Programmierer? Es gibt immer wieder einzelne Fans. Also, dann haben Sie immer den Vergleich, wie sich Haskell mit OCaml verhält. Und tendenziell gesehen sind beides vernünftige Programmiersprachen natürlich. Okay, also dieses Prinzip, dass man die eine Funktion, also man kann, und das stellt sich heraus, dass man die einen Funktionen sogar in die anderen umwandeln kann und wieder zurück umwandeln kann. Also hier sehen Sie, wie Sie die eine, wenn Sie die, Sie wollen aus der, Sie wollen aus dieser Funktion f eine Funktion machen, die ihre Argumente nicht zusammen, sondern eins nach dem anderen konsumiert. Wie können Sie das machen? Das können Sie machen, indem Sie diese Funktion apply auf diese Funktion f anwendet. Diese Funktion apply, die habe ich jetzt Ihnen einfach hier definiert. Diese Funktion apply, die wenden Sie auf das f an und das liefert Ihnen eine neue Funktion g. Und diese Funktion g kann dann dieses, anstelle, dass sie das ihre Argumente als Paar erwartet, kann sie ihre Argumente Schritt für Schritt eine nach dem anderen konsumieren. Das heißt, dieses apply f nimmt eben erst einmal ein Argument a und dann später auch noch ein Argument b. Und was macht sie, wenn diese Argumente a und b da sind? Naja, sie wendet einfach dieses f auf das Paar a, b an. Okay? Das ist, wie Sie sehen, ist einfach nur so ein bisschen rumspielen. Das können Sie in OCaml, in Haskell, in jeder von diesen funktionalen Programmiersprachen einfach so hinschreiben. Diese Funktion apply, die funktioniert natürlich jetzt nicht nur für diese Funktion f, die wir vorhin gehabt haben, sondern die funktioniert für jede Funktion f, die einen bestimmten Typ hat. Welchen Typ muss, wie hängt der Typ von f mit den Typen von a und b zusammen? Also f ist eine Funktion, die wird angewendet auf ein Paar. Das sehen wir hier in dem Rumpf der Funktion von apply. Ja? Und das heißt, diese Funktion f nimmt ein Paar und liefert einen Wert zurück. So, welchen Typ haben die Elemente von dem Paar? Naja, irgendeinen Typ, wir wissen nicht welchen. Es ist parametrisch in den Argumenttypen und auch, wenn Sie so wollen, im Ergebnistyp. Also jede Funktion a, die irgendein Paar nimmt von irgendeinem Typ Strich a Strich b und irgendein Ergebnis Strich c nimmt, können Sie hier wählen. Und die Folge davon ist, dass die weiteren beiden Parameter, dass die hier mit den Typen, den Komponententypen dieser Funktion f zusammenpassen müssen, weil das f wird ja auf das Paar a, b angewendet. Ja? Und genauso ist, wenn die Funktion f, das erste Argument, eben als Rückgabe einen Wert vom Typ Strich c hat, dann wird insgesamt dieses apply, wenn es f, a und b gekriegt hat, auch einen Wert vom Typ c zurückliefern. Okay? Kann man das sehen? Jetzt mache ich nochmal dieses ganze Ding weg. Wir sehen also, dieses apply nimmt also jetzt drei Argumente, eine Funktion und zwei Werte und liefert, wenn ich es nur auf dieses f anwende, so eine Funktion geht zurück, die der Reihe nach die weiteren Argumente konsumiert und im Endeffekt dann das f auf das Paar a, b anwendet. Und jetzt schauen wir uns ein Beispiel an. Wenn wir hier diese Funktion plus haben zum Beispiel, dann nehme ich die nicht in blau, sondern grün will ich hier haben. Grün, die nimmt ein, das ist eine Funktion, die hat so ein Paar, die konsumiert ein Paar und liefert dann irgendwas zurück, in diesem Fall einfach die Summe. Das ist also etwas vom Typ int Stern int Pfeil int. Okay, wenn ich jetzt apply plus mache, ja, dieser Aufruf apply plus, dann liefert das eine Funktion zurück. Die nimmt eben ein Int und noch ein Int und liefert dann ein Int. Ja, ich habe also diese Funktion, die ein Paar nimmt und ein Int zurückliefert, umgewandelt in eine entsprechende Funktion, die die Argumente nacheinander konsumiert. Okay? Und wenn ich dann diese Funktion, die nacheinander die Argumente konsumiert, die kann ich also dann irgendwie zum Beispiel mit einem ersten Argument ausstatten. Das ist hier die 2 zum Beispiel. Dann ist das Ergebnis eine Funktion, die nimmt ein weiteres Argument, um dann letztendlich die Summe auszurechnen. Ja, also dieses plus, ich könnte aber auch dieses eine Funktion plus 3 definieren, die eben dem apply plus als weiteres Argument eine 3 liefert und nicht eine 2. Ja, das ist auch das plus 2 wie das plus 3 sind Funktionen, die nehmen ein Int und liefern ein Int dann letztendlich zurück. Und deswegen kann ich dann zum Beispiel, könnte ich dann einfach so etwas hinschreiben, mache ich erstmal wieder die ganze Farbenpracht weg, dann könnte ich so etwas hinschreiben wie plus 2, das ist ja eine Funktion Int nach Int, wird angewendet auf plus 3, angewendet auf 4. Und was wird da ausgerechnet? Im Endeffekt wird dann dadurch ausgerechnet 4, 3, 2. Okay? Und deswegen kommt, wenn man das richtig zusammenzählt, dann da 9 raus. Okay? Gibt es hierzu Fragen? Und schauen wir nochmal, ob es noch irgendwelche sinnvollen Kommentare gab. Gut. Die von solchen, wir hatten diese Funktion, diese Ab-Funktion war ein Beispiel für eine Funktion, die polymorph ist. Wir haben ja gesehen, da gab es überall diese Strich A, Strich B, Strich C und wir hatten das dann so, sozusagen als nette Konvention das dann so gemacht, dass wir einfach für dieses A und B, die unbekannten Werte, haben wir halt dann einfach auch die deren Typen als mit Strich eben die zugehörigen parametrischen Typen eingeführt und dadurch gibt es irgendwie eine, können wir, wenn wir das lesen, den Typ, können wir dann vielleicht einen leichter den in Beziehung setzen zu dem Typ von der, können wir den Typ leicht in Beziehung setzen zu der Implementierung. Wenn wir Listen haben wir gesagt, die sind ebenfalls, die sind generisch, haben deshalb auch einen polymorphen Typ. Und wenn ich deshalb Funktionen auf Listen definiere, dann werden diese Funktionen, wenn die für beliebige Listen funktionieren, deshalb im Allgemeinen ebenfalls so einen polymorphen Typ haben. Und da gibt es eine ganze Reihe von Standardfunktionen, die immer wieder verwendet werden, wenn man mit Listen umgeht. Und jetzt werden sich wahrscheinlich wieder einige beklagen, weil das wahrscheinlich möglicherweise ebenfalls schon in den Übungen vorkam. Aber wir schauen sie uns hier trotzdem nochmal an. Eine von diesen Funktionen ist zum Beispiel diese Map-Funktion. Was macht diese Map-Funktion? Die nimmt ein F und wendet das auf jedes Element der Liste an. Ja, die ist natürlich ganz leicht definiert. Die nimmt die leere Liste und dann liefert sie die leere Liste zurück und für eine nicht leere Liste ruft sie dieses Map rekursiv für den Rest der Liste auf, um dort überall das F anzuwenden und dann wendet sie zum Schluss auch noch das F auf das X an und hängt das davor. Frage, ist dieses Map eine endrekursive Funktion? Nein, ist keine endrekursive Funktion. Warum? Es gibt zwar irgendwie, das Map wird zwar hinten, ganz hinten in die, syntaktisch ganz am Ende aufgerufen, aber nachdem ich das F auf das XS angewendet habe, muss ich dann nochmal das F von X davor hängen. Das heißt, ich kann, der rekursive Aufruf von Map liefert nicht den Wert des aktuellen Aufrufs zurück. Ist nicht endrekursiv. Ja, okay. Und dann haben Sie hier noch eine andere Funktion, hier dieses Fold Left. Das ist auch, was macht das? Das nimmt eine Funktion F und einen Akkumulator. Und dann, das ist, wenn Sie so wollen, ein Muster, wie man die Werte einer Liste auf einen Akkumulator zu einem Akkumulatorwert kombiniert. Und wie macht man das? Wie kombiniert man? Naja, dazu ist die Funktion F zuständig. Dafür ist die Funktion F zuständig. Und was liefert man zurück, wenn die Liste abgearbeitet ist? Na, da liefert man den Akkumulatorwert als solchen zurück. Ja? Das heißt, für die leere Liste kommt deshalb einfach A raus. Und für eine nicht leere Liste kombiniere ich mit Hilfe des Fs den alten Akkumulatorwert und das erste Element der Liste. Und dann rufe ich das Fold Left erneut auf mit diesem neuen Akkumulatorwert, der natürlich immer noch dieser Kombinationsfunktion F und dem Rest der Liste. Frage jetzt, ist dieses Fold Left endrekursiv oder nicht? Ja. Gut, wer hat das gerufen? Ja, Sie haben recht, es ist eine endrekursive Funktion. Das heißt, eine funktionale Programmiererin, ein funktionaler Programmierer wird immer auf der Suche sein, nach Möglichkeiten Fold Left einzusetzen. Dann gibt es eine ganz ähnliche Funktion, das ist das Fold Right. Das kombiniert ebenfalls die Elemente einer Liste mithilfe eines Akkumulators und so eine Kombinationsfunktion. Aber das macht es irgendwie in einer anderen Reihenfolge. Während Sie sich so vorstellen müssen, bei dem dieses Fold Left ist, ich habe hier links meinen Akkumulator und rechts die Liste und schaufel das dann immer nach links, macht diese Fold-Right-Funktion, dass die schaufelt es nach rechts. Also Sie müssen sich vorstellen, ich habe hier den Akkumulator und den kombiniere ich zuerst einmal mit dem letzten Element der Liste. Wenn ich das gemacht habe, dann mache ich das mit dem vorletzten. Ich schaufel also von links nach rechts. Deswegen ist da die Reihenfolge der Argumente anders. Dieses Fold-Right kriegt also erstmal eine Liste und dann als letztes Argument den Akkumulator. Und dann akkumuliere ich erst einmal den Rest der Liste auf diesen Akkumulatorwert drauf und dann ganz zum Schluss wende ich nochmal das F, kombiniere ich diesen Wert zusammen mit dem ersten Element in der Liste mit Hilfe des Fs. Ja, und das heißt, dieses Fold Right, wie Sie aus meiner versuchten Erläuterung, wie das Ding funktioniert, schon gemerkt haben, ist dieses Fold Right nicht endrekursiv. Ja, warum? Weil wenn ich das Fold Right gemacht habe, dann muss ich nachher noch das Fold Right für den Rest der Liste gemacht habe, dann bin ich noch nicht fertig, sondern muss ich noch das erste Element mit Hilfe von dem Aufruf von dem F drauf kombinieren. Ja?
Welche Vorzüge hat denn jetzt das Fold Right gegenüber dem Fold Left? Oder was wäre denn das Beispiel, wo man hier Fold Right verwendet?
Ja, das Problem ist, dass es manchmal auf die Reihenfolge ankommt, in der die Elemente kombiniert werden. Und wenn ich sozusagen eine Operation habe, wo der es wurscht ist bei der Reihenfolge, wie zum Beispiel, wenn ich die Elemente aufsummiere, ist die Reihenfolge wurscht, dann kann ich das auch mit Fold Left machen. Wenn ich aber zum Beispiel Strings habe und die konkateniere, dann kommt es auf die Reihenfolge an. Und dann macht es halt einen Unterschied, ob ich erst den ersten drauf konkateniere und dann den letzten oder umgekehrt. So, jetzt gibt es aber, wenn wir aber gerade sozusagen da uns ein wenig mit beschäftigen, können wir uns fragen, können wir vielleicht diese Funktionen, die nicht endrekursiv sind, durch endrekursive Funktionen simulieren? Und die Antwort ist, ja, wir können das. Also zum Beispiel fangen wir mal mit diesem Map an. Wir könnten sagen, okay, wir definieren eine neue Funktion und die nennen wir mal MapReverse. Und was macht MapReverse? MapReverse ich werde das nicht so machen, ich mache dies als eine nicht rekursive Funktion. MapReverse wendet die Funktion f auf jedes Element der Liste an und dreht dabei gleichzeitig die Liste um. Ja? Also MapReverse von f und einer Liste L. Wie definieren wir? Ich definiere das wie bei dem Reverse. Ich benutze sozusagen unsere Reverse-Funktion als Hilfsmittel. Und die mache ich einfach so, indem ich sozusagen jetzt mir eine, ja, wie nenne ich die vielleicht? Die nenne ich also vielleicht AUX. Und das ist eine Function. Eine Function, die nimmt, gebe ich dem AUX direkt ein A mit So, das ist eine Funktion. Wenn es eine leere, wenn die auf eine leere Liste angewendet wird, liefert die eben das A zurück. Und wenn es eine nicht leere Liste ist, dann macht die das Folgende. Dann ruft die das AUX wieder auf. Das A wird ersetzt durch F von X. Da gebe ich das F von X, das hänge ich davor. Ja? Und im zweiten Argument das XS. Ja? Und diese Funktion benutze ich dann, um dieses MapRef zu definieren, indem ich nämlich jetzt hier das AUX aufrufe für die leere Liste und L. Okay? Kann man irgendwie diese Funktion nachvollziehen? Das ist also wie das Ref. Und dieses AUX ist offensichtlich eine endrekursive Funktion. Und wir implementieren also hier dieses MapRef mit Hilfe von einer endrekursiven Funktion. Ja, das ist also wunderbar, diese Funktion. MapRef hat aber dann eben diesen blöden Nachteil, dass die Ordnung in der Liste umgedreht wird. Was machen wir dann? Wir können dann zu definieren. Wie könnten wir dieses Map definieren mit Hilfe von unserem MapRef? Naja, indem wir einfach Folgendes machen, wir drehen erstmal die Liste um und dann machen wir das MapRef. Oder umgedreht, wir machen erst das MapRef und machen dann nachher noch ein Reverse. Ja? Okay, damit habe ich eine Funktion zerlegt in zwei, die nicht endrekursiv ist, zerlegt in die Komposition von zwei endrekursiven Funktionen. In manchen Situationen mag das sinnvoll sein. Platz vom Stackspace her ist es auf jeden Fall ein Gewinn in praktischen Anwendungen. Sie können es mal ausprobieren, indem Sie hinreichend große Listen das anwenden, wird man den Unterschied nicht wirklich deutlich merken. Es könnte sogar sein, dass das Map für Listen von einer normalen Größe schneller ist als dieses MapRef gefolgt von einem Ref. Ja, also auf diese Weise können wir, wenn wir uns ein bisschen anstrengen, auch in Funktionen, die anscheinend gar nicht endrekursiv sind, die zerlegen in endrekursive Funktionen. Und das Gleiche funktioniert auch für dieses FoldWrite. Sie könnten nämlich auch da die Liste erst einmal umdrehen und dann nachher das FoldLeft anwenden. Sie müssen dabei nur dafür sorgen, dass auch dieses F irgendwie umgedreht wird. Das können Sie sich mal überlegen. Wir schauen dessen nochmal weiter, was wir hier über diese Funktionen zu sagen haben. Und vielleicht hier noch eine weitere Funktion, die auch vielleicht noch nützlich ist. Das ist dieses FindOpt. Da sucht man in einer Liste nach, ob ein Element vorkommt mit einer bestimmten Eigenschaft. Ja, dass das Element selber vorkommt, das ist wenn man das Element schon kennt, dann ist es irgendwie vielleicht langweilig, danach zu suchen, aber man sucht vielleicht irgendwie ein Element, was besonders schön ist. Und dann gibt es diese Funktion F, das ist ein Prädikat, das kann man anwenden auf ein Element und das sagt einem, ja, das ist schön oder ist nicht schön. Also ein Prädikat, das True oder False zurückliefert. Und wenn ich so ein Ding habe, dann kann ich eben über eine Liste drüberlaufen mit dieser Funktion FindOpt. Und wenn ich eine leere Liste vorfinde, dann weiß ich, ja, da habe ich Pech gehabt. Da ist sicherlich kein Element drin, das meinen Ansprüchen genügt. Und wenn ich eine nicht leere Liste habe, dann frage ich halt, genügt das erste Element meinen Ansprüchen? Und wenn ja, dann liefere ich das zurück. Und andernfalls rufe ich dieses FindOpt rekursiv für den Rest der Liste auf. Und in dem Falle, weil wieder sehen Sie hier, benutzt man hier auf eine, kommt einem dieser Optionsdatentyp sehr gelegen, um dieses Nichtvorhandensein des eines passenden Elements und das Vorhandensein eines passenden Elements, diese beiden Fälle zu kombinieren. Okay? Und diese Funktionen sind entsprechend so wie die Datentypen, wie die Listen, die lassen sich auf beliebige Listen anwenden und entsprechend sind diese Funktionen auch polymorph. Gelegentlich nennt man diese Funktionen, weil die so generell sind, auch Listenfunktionale, aber vor allen Dingen sind es polymorphe Funktionen. Wir können uns hier gerade mal anschauen, was die Typen von diesen Funktionen sind. Wie sieht es bei Map aus? Map, hatten wir gesagt, nimmt als erstes Argument eine Funktion und als zweites Argument eine Liste. Und die Liste kann von einem beliebigen Typ sein, also die Elemente der Liste können einen beliebigen Typ Strich A haben. Aber, und das ist hier auch wieder wichtig, diese Typen, der Typ der Elemente der Liste muss übereinstimmen mit dem Argumenttyp der Funktion. Sonst kann ich die Funktion ja nicht darauf anwenden. Und diese Übereinstimmung wird hier auch in dem Typ, der von O'Kammel inferiert wird für Map, wiedergespiegelt. Also diese beiden Typen müssen übereinstimmen. Genauso wie der Rückgabetyp der Funktion übereinstimmt mit dem Elementtyp der Ergebnisliste. Ja, weil es ja klar, aus jedem A wird ein B und deswegen, wenn es vorher eine A-Liste war, ist es nachher eine B-Liste. Okay? Und genauso können wir uns das bei diesem Fold Left anschauen. Das Fold Left, da gibt es den Akkumulatortyp, der ist hier. Der Akkumulatortyp entspricht dem ersten Argument von dieser Kombinationsfunktion. Und auch dem Ergebnistyp der Kombinationsfunktion. Ja, die sind alle drei gleich. Und das zweite Argument von dieser Kombinationsfunktion, das ist hier dieses Strich B, das entspricht den Elementtypen der Liste, über die ein Fold Left deren Elemente kombiniert werden. Ja? Und dann noch der Rückgabewert, der berechnet wird von diesem Fold Left, ist ja gerade genau der Akkumulatortyp. Das heißt, das ist auch gleich diesem A. Gleich diesem Strich A. Okay? Und bei dem Fold Right, schauen wir nochmal kurz auf die Uhr, dass wir hier die Zeit nicht verpassen. Fold Right können wir uns auch nochmal anschauen. Wie sieht es da aus? Da haben wir, der Akkumulator war hier dieses Strich B. Der war als letztes Argument zur Verfügung gestellt worden und der wird auch als Ergebnis zurückgeliefert. Und der ist dann halt auch das zweite Argument der Kombinationsfunktion. Und das Jetzt versagt, glaube ich, gleich meine Batterie. Ich glaube, da macht man lieber Schluss. Danke.